gerade erstmal meine Blätter sortieren. Ich habe das letzte Mal gar nicht zurücksortiert. Sonst fangen wir hinten an. Das wäre nichts. Alle denken sich, Hilfe, so viele Blätter. Das dauert aber lang. Keine Sorge, ich habe es nur groß gedruckt. Ja, heute darf es um Barmherzigkeit gehen. Ich schließe mich an dieser Stelle einfach mal den Predigten von Chris und Sven an. Vor drei Wochen hatte Chris, glaube ich, über Gnade gepredigt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Sven dann vor zwei Wochen eben über Gerechtigkeit, so ein bisschen auch angelehnt an diesen einen Vers, den Chris in seiner Predigt hatte, aus Psalm 103, wo es eben hieß, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte oder manchmal auch gerecht und von großer Güte. Und ich habe mir dann gedacht, ha ja, dann schwätze ich doch mal über Barmherzigkeit, weil ich finde, Barmherzigkeit, das ist so ein Wort, das kennen wir alle, das haben wir alle als Christen so in unserem Wortschatz. Aber ich muss jetzt zum Beispiel sagen, ich habe mir jetzt wenig Gedanken bis jetzt so gemacht, was Barmherzigkeit bedeutet, so in der Tiefe. Und habe dann gedacht, eigentlich ein guter Anlass, das zu ergänzen. Genau, und zu Beginn möchte ich uns mit hineinnehmen in eine kleine Gedankenreise mit der Frage am Anfang, was denkst du, wie barmherzig würdest du dich selber einschätzen? Was denkst du, wie barmherzig bist du? Vielleicht kennt ihr das Szenario, was ich gleich beschreibe, vielleicht kennt ihr die Situation, wenn man in eine Stadt geht, eine Großstadt, da ist immer ziemlich viel anders als hier. Da überwältigt einen manchmal die Andersartigkeit von den Menschen. Es ist alles wesentlich bunter und die Leute haben meistens einen ganz wilden Kleidungsstil. Das sind wir hier auch oft nicht gewohnt. Und eine Sache, die mich immer ein bisschen so durcheinander bringt, wenn ich in eine Großstadt gehe, sind obdachlose Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch mit denen geht, aber ich finde das immer ganz arg schwierig. Weil wir haben diese Menschen hier nicht. Ne? Also wenn ich jetzt durchs Schopfloch gehe, ist mir das eigentlich noch nie passiert, dass da so viele Obdachlose oder überhaupt ein Obdachloser sitzt. So. Und ich weiß dann immer gar nicht, wie damit umgehen. Also in mir sind dann immer ganz viele Gedanken und Gefühle. Und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, ich weiß es nicht, dass man dann manchmal gar nicht weiß, was soll man machen. Also es hat ja auch oft gemischte Gefühle bei den Leuten. Also bei den einen lösen Obdachlose, die dann so ein Schild vor sich haben, meistens mit so, ich habe Hunger, ich brauche Geld und dann haben sie ihren Hund noch daneben. Das löst bei vielen Empörung aus, ne? Weil sie denken so, gut, aber ein Hund kann ich dir leisten oder so. Oder die denken, naja, dann soll ich was arbeiten gehen. Oder für manche ist das allgemein einfach ganz schwierig, weil die Leute ja oft oder ja, viel auch nicht so gepflegt aussehen, tun sich damit vielleicht schwer. Ich finde es auch immer ganz schwierig, was soll man da machen? Was ist jetzt das Richtige, ne? Wenn ich denen jetzt Geld gebe? Also sie sagen zwar, sie haben Hunger, aber am Ende habe ich es ja auch nicht in der Hand, was sie damit machen. Am Ende unterstütze ich irgendeine kriminelle Bande oder so. Oder manchmal habe ich auch Mitleid, weil ich einfach denke, Mitleid gepaart, aber auch irgendwie mit so Hilflosigkeit, weil ich will gern was tun, ich würde denen gerne helfen, aber ich weiß, dass das, was ich jetzt in den 2 Sekunden, wo ich denen vielleicht was reinwerfe, ja nicht wirklich einen Impact auf ihr Leben hat. Nicht wirklich wahrscheinlich. Und dann denke ich manchmal so, jetzt sollte ich eigentlich irgendein Traktat oder so dabei haben oder eine Bibel oder denen von Jesus erzählen, aber bin dann selber, man glaubt es ja wahrscheinlich fast nicht, aber ich weiß noch nicht, was sagen. Also ich bin dann selber so, dass ich einfach gar keine Ahnung habe, was soll ich denn jetzt, wo fängt man da an? Haben wir schon echt überlegt, ob ich das mal googeln soll, ob es das irgendwo gibt. So, wie erzähle ich Obdachlosen von Jesus nachhaltig? Aber ja, ich frage mich dann immer, was soll ich machen? Und irgendwie erregt es schon mein Mitleid und irgendwie tue ich dann aber nichts. Also ehe man sich versieht, läuft man oft an den Leuten vorbei und du gehst ja jetzt auch nicht wieder zurück oder so und gibst denen dann doch noch was. Und ja, da frage ich mich manchmal, was wäre da jetzt richtig? Was würde jetzt vielleicht auch Gott von mir wollen? Es ist nur eine Situation, die uns in den Struggle bringt, dass wir dastehen und wahrscheinlich, also wenn wir jetzt biblisch reingucken würden, wenn Jesus so Obdachlosen und Bettlern begegnet ist, wie er da reagiert, dann würde er wahrscheinlich von uns Barmherzigkeit fordern, dass wir irgendwas tun. Es gibt aber auch andere Situationen, einfach mit Mitmenschen, wo es uns schwerfällt mit diesem Thema Barmherzigkeit. Ne? Und ich möchte einfach diesen Aspekt heute angucken, weil ich den super wichtig finde, auch super spannend eben. Ich habe mich damit jetzt noch nie so wirklich auseinandergesetzt, Barmherzigkeit Gottes. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern in Lukas 6, Vers 36 klipp und klar, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist ein Auftrag, den kriegen wir. Aber wie stelle ich das an? Wie bin ich denn barmherzig, wie der Vater barmherzig ist? Wie ist denn überhaupt der Vater barmherzig? Und das möchte ich heute mit uns anschauen. Dazu habe ich so drei Aspekte rausgearbeitet. Und der erste Aspekt, den ich euch mitgebracht habe, ist, dass Paulus Gott im 2. Korinther den Vater der Barmherzigkeit nennt. Ich finde das eine super spannende Bezeichnung. Ich habe dann kurz drüber nachgedacht und dann so gedacht, ein Vater ist ja irgendwie der Ursprung von etwas. Ja, Gott als der Ursprung der Barmherzigkeit, vielleicht auch so in sich barmherzig. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke eben, wenn wir jetzt Gott beschreiben würden oder so, dann fällt uns schon auch oft das barmherzig auf. So, ja, Gott ist barmherzig, er ist gnädig. Und das ist ja auch was eben, was die Bibel oft als Eigenschaften nennt. Aber was ist denn überhaupt Barmherzigkeit? Ne? Das ist irgendwie auch, man weiß, es hat irgendwas mit Nächstenliebe zu tun und so, aber was ist es genau? Und eine Frage, die mir dazu auch kam, war, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Ne? Weil irgendwie klingt das fast so, als wäre es irgendwie das Gleiche, aber es ist nicht das Gleiche, sonst würden die Leute ja nicht zwei Sachen hinschreiben als Beschreibung von Gott. Und eine Sache, die man vielleicht, um das ein bisschen zu beschreiben, sagen könnte, ist, dass Gnade oft was ist, was uns zuteil wird, was wir nicht verdient haben. Also da bekommen wir oft etwas, was wir jetzt nicht so richtig verdient haben. Und Barmherzigkeit ist eher dann, dass man eine Not sieht oder einen Menschen sieht und darauf eingeht, auf das Leid oder auf die Person. Ich habe das mal versucht, irgendwie praktisch ein Beispiel für zu finden. Und ich glaube, vielleicht trifft es das ganz gut, dass es ist Gnade, dass wir Freispruch unserer Sünde durch das Kreuz haben und Errettung. Gnade, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Aber Barmherzigkeit ist eigentlich, dass Gott zuerst die Not und unsere Verlorenheit gesehen hat und darauf gehandelt hat. Es ist die Frage, ob die Barmherzigkeit quasi die Gnade herausbringt, weil sie Gott dazu bewegt, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht verdient haben. Ich hoffe, das habt ihr gecheckt. Ich fand es auch ein bisschen schwierig. Aber es ist definitiv ein Unterschied. Und auch in der Bibel merkt man immer wieder, so Gnade ist eben was, wo wir empfangen. Und Barmherzigkeit, wenn Gott barmherzig ist, dann könnte man auch sagen, wird es oft, also dasselbe Wort, quasi auch oft mit Mitgefühl übersetzt oder mit Mitgefühl erfüllt sein, ein mit Mitgefühl erfülltes Herz haben oder auch ein tiefes Bewegtsein. Also dass etwas vielleicht so an uns nagt, uns was tief beschäftigt, also dass uns das Leid oder das Schicksal von Menschen tief bewegt und wir davon angesprochen werden. Und ich glaube, bevor das alles so theoretisch ist, am besten lässt sich das verdeutlichen, wenn wir in die Bibel selber schauen. Dort erbarmt sich Gott nämlich ganz oft über die Nöte von Menschen, auch ganz oft über das Leid von Menschen. Gerade im Alten Testament finden wir das vor allem im Zusammenhang mit dem Volk Israel, dass er sich eben auserwählt hat, um für andere Völker ein Beispiel zu sein und auch einfach sich selber darin zu verherrlichen. Und gerade sei es in der Wüstenzeit oder in der Zeit der Richter und der Könige, da erleben wir ganz oft, wie Gott sich über dieses Volk erbarmt, wie Gott sich immer wieder ganz tief in seinem Herzen bewegen lässt von diesem Schicksal, von diesen Menschen. Und ich finde es spannend, dass das aber auch oft im Zusammenhang damit steht, dass die ganz oft Mist gebaut haben und dadurch in irgendeiner Situation gelandet sind und Gott trotzdem Erbarmen mit ihnen hat, trotzdem Barmherzigkeit walten lässt. Und oft, und das finde ich zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte, wenn es um den Mose geht, hat Gott eben dieses, auf der einen Seite will er sein Volk vernichten, weil sie gehen ihm auf den Senkel, auf der anderen Seite ist er barmherzig. Also er hat seine Gerechtigkeit, da werden wir wieder bei Sven seiner Predigt, auf der einen Seite ist er gerecht und heilig, aber er ist auch der Vater der Barmherzigkeit. Und gerade bei Mose zum Beispiel finde ich das immer wieder spannend, da gibt es ja auch die Geschichte, wo quasi das Volk Israel hat schon wieder irgendwas verbockt und Gott eigentlich zu Mose sagt, Mose, weißt du was, dieses Volk, das geht mir so auf den Keks. Ich vernichte das und ich fange mit dir komplett neu an, also quasi so Abraham-mäßig. Ich ziehe mit dir einfach das alles nochmal von vorne auf, wir starten das nochmal neu. Und ich denke mir immer auch krass, dass dieser Mose so demütig war zu sagen, nee, ich halte das für nicht so eine gute Idee. Ich glaube, das solltest du nicht tun. Und es hätte auch Gottes Wesen nicht entsprochen. Und Gott lässt da mit sich reden. Das ist auch spannend, ne? Er lässt mit sich ringen und reden. Und man merkt eben, da ist er gerecht und heilig, aber auf der anderen Seite auch barmherzig. Und oft hat er sie dann schon auch irgendwie bestraft, aber lange nicht so schlimm, wie sie es verdient hätten. Also sie haben eine Konsequenz getragen, aber doch hat er Barmherzigkeit walten lassen und es quasi weniger schlimm ausgehen lassen, als es vielleicht hätte kommen müssen. Und es beeindruckt mich auch, wie Gott immer wieder sich von diesen einzelnen Schicksalen ganz tief bewegen lässt, obwohl es die Menschen ja oft eigentlich nicht verdient haben. Ja? Also biblisch gesehen der Mensch als sehr unbedeutend und wie eine Blume, die in der Hitze der Mittagssonne einfach verdorrt. Aber er lässt auf seine Barmherzigkeit plädieren, gerade wenn es um die Menschen geht, um einen Unterschied zu machen. Ja, Gott könnte bestimmt in seinem Zorn alles vernichten, aber er möchte einen Unterschied machen zu uns Menschen. Und eine Stelle, die das, finde ich, gut darstellt, ist Hosea 11, Vers 8 und 9. Da sagt Gott nämlich, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten, wie Adma dich, wie Zeboim behandeln. Das Herz, und hier kommt dieses, ich glaube, das drückt das, dieses Mitleid, dieses Barmherzigkeit ganz gut aus. Das Herz dreht sich mir im Leibe herum, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken. Ich will Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Und darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Ich finde den Text so stark, weil er steht mittendrin von Gerichtsworten und Zorn und Untergang. Und dann dieses, wo Gott sich eben besinnt. So, trotzdem seid ihr ganz arg verlorene Menschen und trotzdem tut euer ganzes Schicksal mich tief bewegen. Es dreht sich mir das Herz im Leib rum. Und ich möchte eigentlich nicht an euch vollstrecken, was ich vorhab, weil ich dennoch Gott bin und nicht ein Mensch. Mich da nicht zur Rache hinziehen lasse, sondern trotzdem versuche, einen Weg zu finden. Gott ringt irgendwie so mit sich selber, mit seiner Gerechtigkeit, aber auch damit der Vater der Barmherzigkeit zu sein. Und es bleibt nicht nur so abstrakt, nein, das ist ganz konkret, persönlich, sichtbar und erlebbar, vor allem wenn es dann darum geht, dass er Mensch wird. Also gerade in der Menschwerdung, darin, dass er sich erniedrigt, ja, der Schöpfer des Universums, der Herrscher der Welt, hat so viel Barmherzigkeit in sich, dass er sich erniedrigt und ein Mensch wird, weil er so viel Mitleid hat mit all den Menschen, die verloren gehen, die es nicht zu ihm schaffen, dass es nicht anders kann, als sich selbst der Sache anzunehmen. Und das ist ein zweiter Aspekt, den habe ich betitelt mit, da bekam der Herr Mitleid. Weil das ist so der Inbegriff, wenn ich Jesu Handeln angucke. Da bekam der Herr Mitleid. In der Menschwerdung, da wird Gottes Barmherzigkeit in Jesus nochmal ganz anders sichtbar, wie wir das im Alten Testament erleben. Und es wird auch nochmal anders erlebbar für die Menschen. Ja, wo Jesus Kranken und Ausgestoßenen begegnet, da ist er immer ganz tief bewegt von diesem menschlichen Leid. Zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 36 heißt es, als er die vielen Menschen sah, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Das Verlorensein von den Menschen, dass sie keinen Hirten haben, das löst in Gott tiefes Mitleid aus, tiefes Erbarmen. Seine Barmherzigkeit wird hier appelliert. Und oft im Alten Testament eben ist diese Barmherzigkeit immer so an das Volk Israel gekoppelt, um eben an denen es so sich sichtbar zu machen. Und im Neuen Testament sehen wir aber auch, dass Gott in Gestalt von Jesus jedem hilft, der zu ihm kommt in der Not. Ja, also die Evangelien sind voll von Begegnungen von Menschen wirklich aller Art und Gesinnung, die Jesus begegnen und egal, wo diese Menschen in Not waren, wenn sie zu ihm gekommen sind und um Hilfe gebeten haben, dann hat er mit Barmherzigkeit geantwortet. Selbst als es Heiden waren. Ne? Eigentlich war sein Auftrag erstmal die Juden und dann gucken wir mal weiter, aber trotzdem hat er sich dazu immer wieder bewegen lassen. Ja, wir haben gesellschaftlich verstoßene Menschen wie Kranke oder also die Leprakranken zum Beispiel, Menschen, die einfach keiner haben wollte, um die sich keiner gekümmert hat, Prostituierte. Wir hatten Zöllner und Jesus ist ihnen allen gleich begegnet. Selbst seinen politischen Feinden, seinen Gegnern, ja, Römern und Pharisäern, ist er begegnet. Und wenn sie Hilfe gebraucht haben, hat er an seine Barmherzigkeit appellieren lassen. Oder auch Fremde, wie die Samariterin, ja. Phönizier oder Gerasener, es ist völlig egal. Jesus hat da, wo Menschen in Not waren, gehandelt. Da kannte seine Barmherzigkeit irgendwie keine Grenzen. Und ich denke mir, wenn diese Barmherzigkeit Gottes nicht so enorm wäre, das ist ja das Spannende, dann wäre ja auch keiner von uns hier. Weil dann wären wir als Heiden, als Nichtvolk Gottes, ja kein Teil von Gottes neuem Bund. Und jetzt sind wir, weil er so barmherzig ist, sogar Teil von seinem auserwählten Volk. Das ist richtig stark. Einfach nur, weil seine Barmherzigkeit mit den Menschen noch viel grenzenloser war. Und sie war so grenzenlos, ja, dass sein finaler Ausdruck, dass dieser finale Ausdruck von Gottes tiefer Barmherzigkeit das Kreuz ist. Jesus hat sich so weit hingegeben in seiner Barmherzigkeit, dass sie ihn letztlich alles gekostet hat. Es hat ihn alles gekostet, barmherzig zu sein, dass er ans Kreuz gegangen ist für das Leid aller Menschen, weil ihm diese Trennung vom Vater, diese Schuld und dieses Hilflossein ohne einen Hirten einfach zutiefst bewegt hat. Und ich weiß nicht, also was das jetzt mit euch auslöst, was für Gedanken ihr da jetzt habt, aber mir geht es so, dass das, wenn ich mir das neu bewusst mache, oft vergesse ich das einfach, wenn ich mir das aber bewusst mache, dann löst das enorm viel Dankbarkeit aus. Dass diese Barmherzigkeit, dass ich die selber erleben durfte. Dass selbst da, wo ich Gottes Feind war, wo ich gar nichts von ihm wissen wollte, wo ich vielleicht aktiv gegen seine Gebote gearbeitet habe und noch gar nicht nach seiner Vergebung gefragt habe, da hat er das schon erkannt, dass ich das brauchen würde. Schon damals hat ihn mein jetziges Leid oder mein jetziges Getrenntsein bewegt, ganz tief in seinem Herzen. Und ich glaube, wenn du hier sitzt und das auch glaubst und für dich annimmst, was Jesus am Kreuz getan hat, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du den Vater der Barmherzigkeit in deinem Leben erlebt. Dann weißt du, was diese unendliche Barmherzigkeit ist. Dann hast du nämlich erlebt, bis sich jemand für dich erbarmt hat, jemand Mitgefühl hatte, obwohl du es nicht verdient hast. Weil wir einfach dazu neigen, eigentlich Gott wegzustoßen, selbst jetzt, wo wir Kinder Gottes sind. Dann hast du erlebt, wie sich jemand über dich erbarmt hat, obwohl du vielleicht selber gar kein Erbarmen für dich hättest. Wo alle anderen dich vielleicht schon aufgegeben haben oder wo du am unbarmherzigsten mit dir selber bist. Wo keiner Mitleid mit dir hat und vielleicht eine menschliche Reaktion wäre ja, bist halt selber schuld. Da ist Gott barmherzig mit uns, ohne Grenzen, immer wieder. Und ich finde, das Zweite, was es mir auslöst, ich finde das eine Schande, oder? Das beschämt mich ganz oft, dass ich, obwohl ich davon so abhängig bin, dass Gott mit mir barmherzig ist, ich selber ganz oft hartherzig bin mit den Menschen in meinem Umfeld. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass, obwohl mir so unfassbar viel Barmherzigkeit zuteil wurde, ich dennoch ganz oft entscheide, wer jetzt meine Barmherzigkeit und mein Mitleid verdient hat oder wer nicht. Und ich finde es vor allem noch krasser, wenn ich mir überlege, dass Jesus in der Predigt mal sagt, es ist keine Kunst, jemanden zu lieben, der dich liebt. Es ist keine Kunst, jemanden was Gutes zu tun, der dir auch was Gutes tut. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Und trotzdem merke ich, selbst bei den Menschen, die mich lieben, selbst bei den Menschen, die mir ja Gutes tun, und das ist eigentlich traurig, weil das ist, und ich habe das nämlich jetzt vergessen, ein weiterer Aspekt ist, seid auch ihr barmherzig. Ja, Jesus bekam Mitleid, er ist ans Kreuz gegangen, jetzt bist du sein Kind, aber er sagt, dabei darf es nicht bleiben, sondern er gibt uns einen ganz klaren Auftrag, seid auch ihr barmherzig. Eigentlich soll ich barmherzig sein. Eigentlich will Jesus von mir, dass ich mich von seiner Barmherzigkeit tief bewegen lasse. Ja, das ist ein bisschen das Ziel von diesen drei Predigten, von der Gnade und von der Gerechtigkeit und auch jetzt von der Barmherzigkeit, dass wir das Wesen Gottes sehen und begreifen und dass uns das ansteckt, das nachzuahmen. Das ist eigentlich das Ziel dahinter, war auch schon das Ziel mit seinen Jüngern, hat damals schon so semi funktioniert. Ja, aber es ist eigentlich mein Auftrag. Ich soll als Nachfolger helfen, das Leid in der Welt zu lindern, darauf eingehen, wo Menschen Hilfe brauchen. Auch wenn ich die Welt nicht retten kann, das ist auch wichtig hier zu sagen, aber ich soll eigentlich was tun. Dazu ruft uns Jesus auf, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Ja. Wir sind da, um Gottes Barmherzigkeit stellvertretend für ihn hier zu verkörpern. Und es schmerzt Gott, glaube ich, zutiefst, wenn wir als seine Nachfolger und als seine Kinder das nicht hinbekommen. Ja, selbst im Alten Testament war das schon eine Urkritik von den Propheten an den Priestern Gottes, dass sie das kritisiert haben, dass diese Menschen zu wenig Mitleid haben. Ja, in Amos 2, 6 und 7, da spricht Jahwe, sie haben den Gerechten als Sklaven verkauft, den Armen wegen ein paar Schuhe, den Kopf der Hilflosen treten sie in den Staub, ja. Die Gebeugten bringen sie um ihr Recht und entweihen so meinen heiligen Namen. Das verletzt Gott zutiefst, wenn seine Priester nicht voller Mitleid waren mit den Menschen. Und auch der Sven hatte diesen einen Vers in seiner Predigt vor 2 Wochen, wo Jesus genau sowas Ähnliches den Pharisäern vorwirft. In Matthäus 23, Vers 23 sagt er, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt noch von der Gartenminze, vom Dill und Kümmel den 10. Teil, lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaubenstreue. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Das ärgert Gott, dass diese Stellvertreter, diese geistlichen Menschen eigentlich, das nicht hinkriegen. Und jetzt könnte man ja sagen, aber die Kritik, die geht ja eigentlich nur an die hohen Geistlichen, oder? Betrifft es dann jetzt nur Pastoren und Hauptamtliche oder Pfarrer oder so? Nein, es betrifft uns alle, weil Petrus in 1. Petrus auch schreibt, wir sind ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das sich Gott selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Das ist das Ziel, zu verkündigen, wie unübertrefflich er ist. Dafür hat er uns berufen, stellvertretend Liebe und Barmherzigkeit auszustrahlen und zu leben. Und ich kann verstehen, dass uns das ganz oft schwerfällt, weil, wie gesagt, wenn ich so an mich denke, wie ich in Städten mit den Menschen umgehe, die vielleicht auch Barmherzigkeit verdient hätten oder allgemein in meinem Alltag, dann kostet mich das. Dann ist Barmherzigkeit anstrengend. Dann kostet es Überwindung, dann kostet es Stolz, manchmal den Mut, einen Fehler vielleicht auch einzugestehen. Es kostet Nerven, wenn Menschen immer denselben Fehler machen, immer wieder barmherzig zu sein. Das verlangt einiges von einem ab. Aber Jesus hat es ja auch alles gekostet. Barmherzig zu sein heißt nun mal, aus meiner Komfortzone rauszukommen und Menschen zu begegnen und zu helfen, wo ich vielleicht intuitiv lieber ausweichen würde oder weggucken oder vielleicht doch lieber hier in meiner Bubble bleibe bei lieben Menschen. Aber Jesus hat sich doch auch diesen zugewendet. Genau denen, für die sich alle anderen auch zu fein waren, die alle abgelehnt oder ausgeschlossen haben. Selbst seinen Feinden. Er selbst sagt, es ist keine Kunst, die zu lieben, die uns lieben. Und doch schaffe ich noch nicht mal das. Es macht mich schon oft traurig, wenn ich denke, Jesus beauftragt mich, barmherzig zu sein, und ich versage darin. Oft, weil ich eben nicht bereit bin, dass es mich was kostet. Weil ich zu stolz bin. Oder mir einrede, ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Ne? Also man kann es auch als Ausrede nehmen, nichts zu tun, indem man sagt, ja, ich wüsste jetzt nicht, was das Richtige ist und bevor ich was Falsches mache, mache ich gar nichts. Es kostet Überwindung, aus meiner Komfortzone herauszugehen. Und ich glaube, jeder von uns hat Situationen und Personen, die einem jetzt eingefallen sind. Personen oder Situationen, wo wir mit unserer Barmherzigkeit an Grenzen stoßen. Wo ich kein Mitgefühl habe mit den Leuten, weil ich mir vielleicht denke, hey, das hast du dir einfach selber verschuldet. Bist du einfach selber schuld? Oder du bist mir jetzt schon so oft damit auf den Keks gegangen, das hast du schon so oft falsch gemacht. Da ist jemand so unperfekt. Das können Menschen in unserem nächsten Umfeld sein, in der Familie, Menschen auf der Arbeit, Teens oder so. Es kann sein, dass es ein Arbeitskollege ist, der ja, Probleme mit seiner Ehe hat, aber du denkst dir halt, du bist halt auch ein bisschen selber schuld. Ich habe eigentlich kein Mitleid mit dem, weil der tut halt auch irgendwie nichts dafür. Aber egal, was uns da bewegt, Menschen Barmherzigkeit vorzuenthalten, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist meine Aufgabe als Kind Gottes, ist nicht zu fragen, ob jemand meine Barmherzigkeit braucht oder verdient hat, sondern wie ich sie trotzdem zeigen und geben kann. Dazu sind wir berufen, ja, barmherzig zu sein. Und wenn nicht ich das tue, das denke ich mir als nächsten Schritt, wenn nicht ich das tue, die selber davon so abhängig ist, die das selber sogar erlebt hat, die heute nicht hier stehen würde, wenn Gott nicht barmherzig wäre. Wenn nicht ich das lebe als Kind Gottes, wer dann? Wie will ich Gott denn den Menschen bekannt machen, wenn ich das nicht lebe, was er möchte, wenn ich ihn nicht widerspiegel? Ja, ich finde es manchmal auch schon echt tragisch zu sehen, dass es Menschen gibt, die eigentlich gar nichts von Gott wissen wollen und es manchmal besser leben als ich. Das ist eigentlich sad. Das ist einfach traurig. Aber ich möchte das ändern. Und wie ich das ändern kann, dazu muss ich mir bestimmte Fragen einfach stellen. Fragen, um mich selber zu prüfen. Ja, zum Beispiel die Frage, wo sind die Pharisäer in deinem Leben? Wo sind die Römer in deinem Leben? Die Aussätzigen, die Prostituierten, die Fremden, die Ausländer, die wir meiden? Wo sind die Menschen, deren Andersartigkeit uns schwerfällt, wo es uns vielleicht leichter gehen würde, wenn wir jetzt bei Gleichgesinnten bleiben? Für wen und wo ist mein Herz auch vielleicht schon für die Not von anderen Menschen verhärtet, statt Mitleid zu üben? Was ist auch der Hintergrund davon? Gibt es eine bestimmte Sache, die diese Menschen machen, die mich dazu führt, dass ich kein Mitleid habe mit ihnen, keine Barmherzigkeit? Barmherzigkeit, das haben wir erfahren. Ich hoffe, jeder von uns immer wieder. Und Barmherzigkeit sollen wir geben gegenüber jedem, der das braucht. Egal, ob das Fremde sind, ob das politisch Andersgesinnte sind. Ja, während den Wahlen, wie unbarmherzig war man, wenn halt einer von der falschen Partei halt dem irgendwas passiert ist, ja, das hat vielleicht verdient. Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben, die hilflos sind. Ich krieg doch mein Leben auch auf die Reihe. Wo sind wir unbarmherzig? Wichtig ist mir aber auch zu sagen, dass Barmherzigkeit nicht von heute auf morgen funktionieren muss. Auch das ist eine Veränderung in unserem Herzen, die auch Gott nur bewirken kann und was auch heißen kann, dass wir da mehrere Anläufe brauchen. Immer wieder. Es kann auch heißen, dass wir uns Hilfe holen dürfen dazu. Ja, der barmherzige Samariter hat das auch nicht komplett alleine geschmissen. Der ist dann auch zu dem Dude mit dem Hotel und hat ihn bezahlt und gesagt, kannst du ihn bitte gesund pflegen? Ich komme dann nachher wieder zurück und zahle, was ich dir noch schulde. Hat sich auch Hilfe geholt. Das ist kein Soloakt. Es kann auch heißen, klein manchmal anzufangen. Ja, und zu sagen, ich nehme mich einer Person an, die ich jetzt intuitiv ja, wegstoßen würde oder ignorieren würde und fange an, Barmherzigkeit zu üben. Und wenn mir nicht einfällt, was ich praktisch tun soll, vielleicht auch dafür zu beten und zu fragen, Jesus, was könnte ich denn praktisch tun, dass er mir auch Ideen gibt. Aber ich finde es auch schön, auch hier wieder zu sagen, wenn ich das nicht schaffe, dann dürfen wir wiederum zu Jesus kommen. Dann darf uns das in die Buße führen. Dann dürfen wir darauf ja, vertrauen, dass wir einen barmherzigen Gott haben, den Vater der Barmherzigkeit. Und ich möchte uns jetzt einfach auch einladen, in jetzt in einer kurzen, stillen Zeit genau diese Fragen auch sacken zu lassen und uns das wirklich auch zu fragen. In allererster Linie, wo sind diese Menschen? Und das auch vor Gott zu bringen. ja, vor Gott zu bringen und aktiv zu sagen, Herr, ich möchte diese Menschen, bei denen es mir ganz arg schwerfällt, barmherzig zu sein oder bei diesen Situationen, die immer wiederkehren, wo ich einfach so unbarmherzig bin, das lege ich vor dich hin. Ich möchte, dass du mir die Augen öffnest, Herr, dass du mir zeigst, wo diese Situationen sind und dass du mir deinen Geist schenkst, dass er wirklich Veränderung bringt. Es bringt nichts über Barmherzigkeit, was zu lernen und zu hören, wenn es nicht was in unserem Leben verändert. Herr, zeig mir Situationen, wo ich barmherzig sein kann. Zeig mir Ideen, wie ich das vielleicht umsetzen kann. Erneuere mein Herz, wo es verhärtet ist. Ich möchte dann mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Vater der Barmherzigkeit bist. Dass es einer deiner Wesenszüge ist, dass du zutiefst barmherzig bist. Und ich danke dir, dass wir durch deine Barmherzigkeit, dass wir Anteil haben an deiner Gnade durch Jesus Christus am Kreuz. Dass wir dadurch Anteil haben dürfen an der Ewigkeit und einem Leben mit dir. Das ist was ganz Besonderes. Und doch rufst du uns auf, diese Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, auch hinauszutragen in die Welt. Barmherzig zu sein, wie du es bist. Hilf uns, dass wir uns davon inspirieren lassen können, wie du Barmherzigkeit in der Bibel einfach auch lebst, wie du dich da zeigst. Hilf uns, wo unsere Herzen verhärtet sind gegenüber Menschen und Situationen, die sich vielleicht eingefahren haben. Und brich du auf, was sich da verhärtet hat. Und schenk du uns da einen neuen Geist und ein neues Herz, um dich einfach in die Welt hinauszutragen, den Menschen bekannt zu machen. Herr Jesus, das kann auch wehtun, zu erkennen, wo wir unbarmherzig sind. Es kann uns beschämen, weil es manchmal auch echt lächerliche Gründe sind. Ich möchte beten, Herr, dass du Erbarmen mit uns hast. Ich danke dir, dass du uns das auch versprichst. Und dass du Veränderung schenkst in unserem Leben, gerade bei den Personen, die wir vor dich hingelegt haben, bei diesen Situationen. Hilf uns auch immer wieder praktisch zu erkennen, wo Menschen in Not unsere Hilfe brauchen. Zeig du uns auch, was wir da tun können. Zeig du uns praktische Schritte, das umzusetzen, wo wir vielleicht ahnungslos sind, oft selber nicht wissen, was tun. Aber hilf uns, was zu tun und nicht tatenlos zuzusehen. Danke, dass du voller Erbarmen bist. Danke, dass du hier anwesend bist, dass du unsere Herzen ansprichst und anrührst. Dass du ein lebendiger Gott bist, der uns trotzdem gebraucht, dass wir oft Fehler machen, dass wir oft versagen. Danke dafür. Amen. Und ich möchte einen Vers noch abschließend euch mitgeben. Der steht in Judas 2, Vers 2. Und es ist mehr so ein Wunsch oder halt so ein Segen, als dass es wirklich ein Vers ist. Da steht nämlich, und das wünsche ich euch allen, dass Gottes Barmherzigkeit, sein Frieden und seine Liebe erfülle euch mehr und mehr. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.